Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich habe eine Gästin und an dieser Stelle möchte ich sagen, yippie, yippie, hurra. Das war nämlich eine ganz spontane Aktion, weil sie irgendwie so viel verschoben hat an Terminen, dass ich jetzt gar nicht wusste, kann ich diesen Sonntag eigentlich eine Folge rausbringen? Wenn ja, wird es eine Solo-Folge oder ist doch jemand da? Und es haben sich einige gemeldet, worüber ich mich sehr gefreut habe bei Instagram, unter anderem Diana Luisa. Hallöchen.
Hallo.
Wir hatten ja sowieso vor, was aufzuzeichnen.
Genau.
Und dann haben wir einfach ein bisschen Kuddelmuddel einmal alles umgewurstelt, Terminplaner und zupp, hier sitzen wir bei einer Hitze und hoffen, dass wir eine Stunde durchhalten. Ne?
Ach, ganz bestimmt.
Das glaube ich auch. Ich freue mich total und ich würde super gerne mit dir zusammen überlegen, wie wir es machen. Weil es ist ja immer so die Frage, Triggerwarnung, ja oder nein. Und irgendwie finde ich es ganz schwierig fürs Herz, für mein Herz, für eure Geschichte, für euren Sohn eine Triggerwarnung rauszuschicken. Ich mag das immer irgendwie nicht so gerne, weil das ist einfach, das ist euer Leben, das ist euer Schicksal. Und irgendwie ja. Und gleichzeitig, klar, gibt es Menschen, die wollen sich schützen, weil sie vielleicht gerade sogar selber in einer Schwangerschaft sind. Könntest du ja auch. Was ist dein Gefühl dazu? Hast du eins dazu?
Ich habe eins dazu, tatsächlich.
Ja.
Und vielleicht überraschenderweise, aber ich denke, dass es schon sinnvoll ist, eine Triggerwarnung auszusprechen.
Ja.
Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir über solche Themen sprechen.
Ja.
Und dass auch man Menschen damit erreicht.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir nur dann etwas tatsächlich bewirken können, wenn die Menschen auch bereit sind, sich das anzuhören.
Super schön. Ja. Ja, finde ich total gut und richtig, weil genau das ist es. Wenn ich mich reinversetze in mich, als ich einen Kinderwunsch hatte oder auch als ich schwanger war, ich habe immer gedacht, ich weiß ja, dass es das alles gibt. Ich habe das ja selbst auch begleitet als Therapeutin bei einigen meiner Klientinnen. Es ist nicht so, dass ich das nicht weiß, aber ich wollte frei entscheiden, packe ich das gerade? Bin ich gerade stabil genug in mir selbst, mit mir selbst, um mich damit auseinanderzusetzen? Und ich glaube, da von daher ist es gut, eine Triggerwarnung auszusprechen, ne?
Ich
Ja.
finde schon, ich verstehe auch jede Sternenmama, die sagt, nein,
Ja.
da muss irgendwie mehr drüber gesprochen werden oder das, was du eben sagtest, ne, irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen komisch an.
Ja.
Weil natürlich unser Sohn zu uns gehört und
Ja.
das auch so tatsächlich auch ein Problem ist, ihn in unseren Alltag zu integrieren.
Ja.
Sprachlich meine ich
Genau,
manchmal.
genau.
So, das ist so ein kleines Dilemma, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, dass man am Ende nur dann etwas tatsächlich bewirken kann, wenn die Person gegenüber überhaupt bereit ist, sich diesem Thema anzunähern. Und wenn es die Person nicht ist, dann ist es nur frustrierend für beide Seiten, glaube ich.
Ja, total. Ja, da hast du vollkommen recht. Gut, dann schreibe ich vorne eine Triggerwarnung dran und wir haben jetzt hier eine ausgesprochen. Wir werden über Kinderwunsch sprechen, wir werden über Schwangerschaften sprechen, also auch über deinen Ist-Zustand jetzt gerade und wir werden eben, um überhaupt mal alle mit ins Boot zu holen, über das Thema stille Geburt sprechen. Nicht super doll ausführlich, aber wird eben ein Thema sein, weil es zu eurer Geschichte gehört. Euer Sohn Theo ist geboren in der 25. Schwangerschaftswoche, glaube ich, ne?
Richtig.
Und war das eine stille Geburt oder hat er ganz kurz außerhalb deines Bauches gelebt?
Nein, es war eine stille Geburt. Also
Okay.
es war klar, dass er nicht lebend auf die Welt kommt.
Ab wann wusstest du das eigentlich?
Also unser Sohn hatte einen Gendefekt, den
Ja.
er von mir übertragen bekommen hat. Von diesem Gendefekt, dass ich den auch in mir trage, haben wir dann erst im weiteren Verlauf in der ganzen Diagnostik erfahren. Das wussten wir vorher nicht. Und wir waren damals, ja, Anfang der 20., was war das, 21. Woche circa, ungefähr so waren
Also
wir
gerade
beim,
Halbzeit.
genau, waren wir beim Organscreening.
Ja.
Und beim Organscreening ist dann aufgefallen, dass etwas mit seiner Gehirnentwicklung nicht stimmt.
Okay.
Und dann wurde auch relativ zügig oder nee, nicht relativ, also direkt von dem Pränataldiagnostiker schon die Verdachtsdiagnose eben geäußert, dass es sich hierbei um so einen X-chromosomalen Gendefekt handeln könnte. Also X-chromosomal bedeutet dann einfach von Frau zum Kind weitergegeben.
Ja.
Und genau, dann ging irgendwie alles ganz schnell auch mit Fruchtwasseruntersuchungen und dann bestätigte sich irgendwie die schlimmste Befürchtung. Und dann eben auch irgendwann dann die Diagnostik dann bei mir, dass ich wirklich dann auch Überträgerin bin. Und genau, daran haben wir dann unseren Sohn auch verloren.
Oh Mann, das ist, wie ist das für dich jetzt gerade? Kannst du da überhaupt gut drüber sprechen?
Ja.
Oder ja, weil um das vielleicht einmal kurz auch zu sagen, du bist gerade schwanger und mir ist es ganz wichtig, dass wir gut auf dich aufpassen, dass du nichts erzählst, was dich zu doll aufwühlt oder in, ne? Weil das ist einfach, es ist sowieso ein hochemotionales Thema. Und gerade wenn man dann auch noch schwanger ist und die Hormonlage eine andere ist, finde ich, da darf man immer ganz besonders behutsam mit sich umgehen. Also für alle, die hier zuhören, aber natürlich für dich selber eben auch, ne?
Ja, das ist auch total wichtig.
Ja.
Aber ich fühle mich auch ehrlicherweise gerade sicher, einfach darüber zu sprechen.
Schön.
Und was ich einfach total schön finde, mein Mann ist derjenige gewesen, der ganz, ganz schnell auch, da war ich noch schwanger, das war vor der stillen Geburt, das war so im Rahmen der Diagnostik und so, da hat er gesagt, dass das ganz schlimm ist, was wir gerade durchmachen und dass es natürlich auch für unseren Sohn vor allem total schlimm ist.
Ja.
Aber dass wir durch ihn ja auch erfahren haben, dass ich diesen Gendefekt habe und dass wir jetzt dann auch entsprechend für die Zukunft andere Maßnahmen irgendwie ergreifen können.
Oh.
Und so ist ja diese Schwangerschaft auch durch eine Präimplantationsdiagnostik entstanden.
Ja.
Und Theo hat dazu beigetragen, weil seine DNA geholfen hat, bei der Testung der Embryonen.
Boah, das ist echt berührend, finde ich. Kriege ich gerade richtig Gänsehaut, ne? Die Vorstellung, dass er als ja eigentlich schon großer Bruder da auf sein Geschwisterchen aufgepasst hat irgendwie, ne? Und gesagt hat, hier, ich habe eine wichtige Information für euch, das müsst ihr wissen. Boah, was eine Vorlebensaufgabe eigentlich, ne?
Aber mir gibt das Kraft,
Ja.
diesen Gedanken zu haben, einfach, dass das nicht, weil sonst kommt man schnell auch in so einen Strudel von warum wir, womit hat man das verdient, ne?
Ja,
Man
total.
sucht so nach dem Sinn und es kann einem einfach niemand die Antwort darauf geben. Und uns hat es dann einfach gut getan, so einen Gedanken zu haben, der uns so ein bisschen positiv leitet
Was
in einer
wichtig.
ganz schlimmen Zeit.
Absolut, gar keine Frage. Aber auch das, irgendwie muss man ja diese ganz schlimme, schwere Zeit, weil es ist ja der Horror, ne? Wenn, also bringen wir es mal auf den Punkt. Also ich finde, das sind so die absoluten Horrorszenarien, die wir uns rund um Kinderwunsch und Schwangerschaft und Geburt so vorstellen können. Und das, wie steht man sowas durch? Das ist ja eine Herausforderung, an der auch einige Menschen ja zerbrechen. So, ne? Und dann brauchst du halt irgendeine Resilienz, woher auch immer die kommt. Und es braucht vielleicht eben genau solche Ankerpunkte, an denen du dich festhältst, damit du nicht untergehst oder damit du eben nicht durchdrehst auch, oder?
Ja, genau.
Ja. Und das finde ich einen ganz berührenden Gedanken, weil der ja trägt, weil der ja auch noch weiter trägt jetzt in diese Schwangerschaft und weil er ja auch eine, wie du schon sagst, du hast am Anfang gesagt, es ist manchmal so schwierig, Theo auch zu integrieren. Sprachlich in euren Alltag oder in euer Leben. Und auf Instagram hast du ja auch absichtlich, glaube ich, gesagt, das findet hier nicht so viel statt. Das ist eine andere, das ist ein anderes Thema, die Trauer und was das alles mit sich bringt. Und das macht es ja dann auch nochmal schwieriger, ne? Weil wenn du es auf Instagram irgendwie auch einbauen würdest, mehr, dann würde das da noch stattfinden. Und so passiert es halt im Alltag vielleicht mit Freunden, mit Familie. Wobei ich weiß nicht, wirst du sagen können, ich habe das so erlebt, ob bei mir selbst oder auch bei meinen Klientinnen. Man selber möchte häufig über denjenigen sprechen, der nicht mehr da ist, weil es einem nicht immer nur wehtut, sondern weil es auch schön ist, an ihn zu erinnern und weil man gerne an denjenigen erinnern wollen würde. Aber das Umfeld ist manchmal so, ah, wie gehe ich jetzt damit um? Und ne, so diese Unsicherheit.
Das ist voll schwierig.
Ja.
Das ist auch tatsächlich ein Punkt, ja. Ja, es fing auch schon damals an. Wir hatten eine Sternkind-Fotografin, die ins Krankenhaus gekommen ist und Bilder gemacht hat. Und dann haben wir die ja irgendwann dann zugeschickt bekommen. Und für mich war das ganz, ganz seltsam, weil ganz viele diese Bilder nicht sehen wollten.
Oh, okay.
Also auch aus Selbstschutz. Also wir haben halt auch vorher gefragt, ne?
Ja.
Wegen diesem gleichen Gedanken wie eben auch zu diesem Thema Triggerwarnung, haben wir gefragt. Und es ist auch grundsätzlich ist es auch okay, wenn ich mich in die andere Seite hineinversetze, ist es okay, dass es abgelehnt wurde, dass jemand sagt, hey, ich bin nicht stark genug, mir diese Bilder anzuschauen. Und für mich als Mama war das aber ganz schwierig, weil wenn sonst ein Kind geboren wird, dann wird ja überall das Handy ins Gesicht gehalten und guck
Ja.
mal hier, mein Kind, mein Kind, mein Kind.
Ja. Und alle wollen Bilder haben. Ja.
Und wir haben so da gesessen, hatten so diese Bilder und das war so irgendwie, ja, müssen wir jetzt irgendwie im stillen Kämmerlein uns diese Bilder angucken. Von daher habe ich mich dann aber andersrum über jede Person gefreut, die gesagt hat, ja. Oder es gab auch Personen, die von sich aus sogar gefragt haben, habt ihr Bilder? Darf ich mal gucken?
Oh, schön.
Ja.
Ja,
Das war
total.
dann umso schöner.
Absolut, ja. Ich habe das letztens noch gelesen und ich habe das eben auch immer mal wieder mit Klientinnen das Thema auch gehabt, vor allem, weil die eben auch am liebsten trotzdem vielleicht auch eine Karte verschickt hätten mit Bildern drauf und das dann aber nicht gemacht haben, eben aus diesen Gründen. Oder Bilder aufhängen. Und dann habe ich letztens, ich glaube, bei Instagram gelesen, das größte Kompliment, was du einer Sternmama machen kannst, ist auch dieses Bild aufzuhängen oder aufzustellen, neben den anderen Enkelkindern oder Nichten oder Neffen oder so, ne?
Ja, voll. Absolut.
Ja, deswegen, ich kann das total nachvollziehen, weil man ja einfach nichts künstlich erzwingen will, so nach dem Motto, und jetzt ist wieder so ein Tag, da reden wir jetzt drüber und da bauen wir das ein, sondern das soll ja eigentlich was Natürliches sein und das ist so schwierig, weil es die Leute oft erschreckt, so, ne?
Ja, und ich, also ehrlicherweise am allerschwersten fällt es mir, und da habe ich noch keine gute Lösung gefunden. Also wer da was weiß, kann sich gerne bei mir melden.
Ja.
Ist wirklich so im absoluten Alltag. Also ich meine tatsächlich auch Smalltalk. Ja, also manchmal kommen ja durchaus auch, also jetzt ist das jetzt vielleicht ein ganz, ganz blödes Beispiel, aber wir haben vor ein paar Wochen ein neues Auto gekauft und saßen dann beim Autohändler und wurden dann nach Kindern gefragt, im Rahmen aber der Finanzierung dieses Autos. Also das hatte schon also eine Bedeutung und es ging schon auch irgendwie um irgendeinen Prozentsatz, der sich ändert, wenn wir ein Kind an der Hand
Ja.
bei uns lebend gehabt hätten zu diesem Zeitpunkt. Und er hat diese Frage gestellt, ob es schon Kinder gibt. Und dieser Moment war für mich so schwer, weil ich so gerne gesagt hätte, ja. Und dann hätte ich aber die Situation erklären müssen, weil mir in dem Moment klar war, dass diese Bejahung hätte so nicht stehen bleiben können, weil es ja eine Auswirkung auf die Finanzierung gehabt hätte.
Ja.
Und ich hätte es erklären müssen und dachte so, ja, und wenn der Mann das jetzt gar nicht irgendwie
Handeln kann.
handeln kann, und dann wusste ich auch nicht, will ich das dann? Möchte ich das dann handeln, dass er es nicht handeln kann?
Naja.
Und dann haben wir halt Nein gesagt. Und wir haben uns aber beide damit nicht wohl gefühlt.
Das verstehe ich. Das verstehe ich zu 120.000%. Ich habe ja so ein schlimmes Schicksal nicht erlebt. Es sind ja bei mir. Es ist auch blöd, ich will es nicht ranken, weil ich niemanden verletzen möchte, aber es waren ja nur in Anführungsstrichen Fehlgeburten bei mir und keine stille Geburt. Für mich persönlich ist dann ein Riesenunterschied und aber ich möchte da niemandem zu nahe treten. Ich sage dann trotzdem, weil das hat sich für mich auch mal so falsch angefühlt, als ich auch noch kein Kind hatte, mich jemand gefragt hat, hast du Kinder? Da dachte ich so, wenn ich jetzt Nein sage, stimmt das irgendwie nicht. Aber wenn ich Ja sage, stimmt es ja auch nicht. Und ich habe dann immer gesagt, kein Lebendes. Und das ist schnell gesagt, aber wie du schon gesagt hast, du musst dann das, was danach kommt, auch aushalten können. Weil derjenige, der das ja einfach nur so gefragt hat und nichts Schlimmes geahnt hat, der steht da jetzt und denkt, oh, Scheiße, bricht die jetzt in Tränen aus? Was passiert jetzt hier? Muss ich das halten? Und dann ist man selber wieder in der Situation, es zu halten. Und irgendwie aufzulösen oder so. Oder ja, im schlimmsten Falle zu bagatellisieren, weil man dem anderen gutes Gefühl geben will. Und das ist irgendwie auch nicht schön. Man möchte es ja gar nicht. Es gibt nichts zu bagatellisieren an der Geschichte. Und ne, was macht man dann? Also ich glaube, ich habe dann immer gesagt, kein Lebendes. Dann habe ich geguckt, was kommt, ob derjenige das halten konnte. Und wenn nicht, habe ich gesagt, das hat ja jetzt hiermit gar nichts zu tun. Das ist, aber es hätte sich falsch für mich angefühlt, wenn ich jetzt gesagt hätte, nein. Oder ja. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das fühlt sich für mich irgendwie richtiger an. So. Und dann haben, ja, da muss man halt gucken, wie es weitergeht. Das ist ätzend. Das ist ja beim Thema Kinderwunsch auch ständig. Weil man, wann immer man ehrlich antwortet, hat man meistens ein überfordertes Gegenüber. Und dann steht man wieder in der Situation, hat den Ball zurückgeworfen und denkt, ja, okay, was mache ich jetzt? Irgendwie Themawechsel. Aber es ist echt schwierig, finde ich auch. Daran merkt man, es ist eben kein Smalltalk-Thema. Und wir sagen das so oft als Hinweis, dann bitte behandelt es auch nicht so. Aber in dem Fall jetzt gerade mit dir stelle ich fest, vielleicht ist es auch manchmal fast ein bisschen schade, dass es kein Smalltalk-Thema sein kann im Sinne von, dass es so eine Not im Gegenüber auslöst, eine Überforderung, dass wir es nicht thematisieren können.
Ja, voll.
Ne?
Das, mit dem Gedanken würde ich auch eher mitgehen, dass es eigentlich schade ist. Also ich argumentiere auch so und sage, so das Kinderthema ist kein Smalltalk-Thema.
Ist es auch nicht, ne?
Aber was damit ja eigentlich gemeint ist, ist der Umgang damit.
Genau.
Ne?
Hm.
Also dass es ja einfach in Personen rein suggeriert wird, die jung sind und gerade geheiratet haben, ne? Und dann diese Erwartungshaltung und so.
Klappt auch, gehört auch dazu, fertig.
Genau.
Ja.
Aber wenn man einfach sensibler grundsätzlich über dieses gesamte Thema sprechen könnte, ich glaube, das sollte das Ziel sein.
Absolut, absolut, ja. Habt ihr für euch schon eine Idee, wie ihr das machen wollt, wenn dann euer Kind auf die Welt gekommen ist jetzt? Sa sagt ihr das eigentlich, was es wird, oder wisst ihr das schon?
Ja, es wird ein
Ja.
Mädchen.
Okay. Ach ja, klar. Muss ja, da kommen wir jetzt aber gleich auch noch zu. Entschuldigung, jetzt hüpfe ich gerade, weil der Gendefekt, hat er eigentlich einen Namen? Okay. Da bist du die Überträgerin. Für dich ist es aber überhaupt nicht gefährlich. Hätte man das bei der Humangenetik gesehen bei dir?
Wie meinst du?
Wenn, also mein Mann und ich haben uns damals humangenetisch untersuchen lassen, um
Ach
zu
so,
gucken, ob wir irgendwo ein Chromosomen zu viel, zu wenig oder was auch immer haben. Hätte man das bei so einer Untersuchung gesehen?
bei so einer Carrier-Diagnostik, ja,
Okay.
hätte man gesehen.
Okay, und bei diesem Gendefekt ist es eben so, dass wenn ein Junge, also wenn du mit einem Jungen schwanger wärst, dann wird er das kriegen, eigentlich zu 100% oder nee. Also
Nee,
ist
bei einem
auch.
Jungen zu 50%.
Ah.
Also das Kind hätte schon beides sein können,
Ja.
weil wir nur die Info nach dem Transfer oder bei dem Transfer hatten, dass das ganz gesund ist. Und
Ja.
genau, ein Junge kann auch gesund sein. Also
Ach so.
quasi Junge kann 50-50 gesund oder krank sein und ein Mädchen kann 50-50 gesund oder Überträgerin sein.
Okay, also ein Mädchen würde es nie beeinträchtigen. Es könnte nur im schlimmsten Fall Überträgerin sein, aber auch das muss gar nicht sein.
Genau. Also es gibt wohl, man sagt in der Humangenetik anekdotische Fälle.
Ja.
Das bedeutet, es gibt sowieso, dieser Gendefekt ist einfach super selten, deswegen hat er eben auch keinen speziellen Namen jetzt. Aber es gibt so irgendwas mit 200 beschriebenen Fällen.
Okay.
Und ich glaube, irgendwie zwei Fälle davon sind Mädchen, die so eine ganz leichte, die so eine Geh-Einschränkung haben.
Ah, okay.
Ja.
Uff.
Also ganz, ganz selten, dass dann da irgendwie so eine leichte motorische Einschränkung da ist.
Ja. Boah, aber das ist schon auch, also ich will jetzt auch nicht irgendwie in eine Abwärtsspirale rutschen, aber ich muss es einmal kurz fragen. Hast du da schon zwischendurch gedacht, Alter, was ist denn hier los? So selten, wieso habe ich das denn?
Ja,
Und
klar.
wieso hat denn dann Theo jetzt auch ausgerechnet die 50%, wo es, er hätte ja auch gesund sein. Also, nee, aber das ist schon wieder führt, entschuldige bitte, das ist totaler Quatsch, so zu denken, ne?
Ja und nein, weil die Gedanken kommen automatisch. Also
Mhm.
das ist doch gar nicht immer so steuerbar. Das kommt doch irgendwie von alleine. Und
Ja.
natürlich fragt man sich das. Also mein Mann hat ausgerechnet, im Lotto zu gewinnen ist 6-mal wahrscheinlicher, als den Gendefekt zu haben.
Oh.
und als junge Familie, die, glaube ich, gerne im Lotto gewinnen
Ja.
würde, ist es
Ja.
wirklich so eine Rechnung, die einem vor Augen führt, wie viel Pech man einfach gehabt hat, ne?
Wirklich, wirklich. Okay, und jetzt wisst ihr, da ist ein Mädchen unterwegs. Das heißt, das ist einfach überhaupt kein Thema. Das
Genau.
wusstest du von Anfang an, weil ihr ja mit der Präimplantationsdiagnostik, vielleicht noch mal einmal kurz für alle, die das nicht wissen, da wird die befruchtete Eizelle, also der, ich sage jetzt mal Embryo, ne, wird untersucht und da wird geguckt, ob da genetisch alles in Ordnung ist. Und dann kann man eben gucken, ja, welcher Embryo wird transferiert sozusagen. Das ist nicht immer eine Garantie. Ich hatte da ja auch jetzt schon, wie soll ich sagen, kritische Stimmen dazu oder eine kritische Stimme dazu von Dr. Sören von Otte, der gesagt hat, dass das nicht immer erfolgreich ist, weil es gibt auch Embryonen, die das nicht mögen. Also die werden ja gepiekst sozusagen, weil da ja eine Nadel reingeht oder irgendwas rausgeholt wird. Und dass sie das übel nehmen und deshalb kann dann die Einnistung nicht klappen oder sowas, ne? Also hört euch die Folge nochmal genauer an aber das sind ja bei euch nochmal ganz andere Voraussetzungen, wenn Gendefekt vorliegt, weil da ist es ja, also da geht es ja wirklich darum, das auszuschließen unbedingt, dass das da ist. Also da wisst ihr ja richtig, wonach ihr sucht, ne?
Genau. Es gibt ja verschiedene Arten der Untersuchung bei der Präimplantationsdiagnostik, ne?
Ja.
Bei der PGTA zum Beispiel, da wird nach den Chromosomen geschaut, ne? Also dass
Ja.
da keine Trisomie vorliegt zum Beispiel. Und bei
Ja.
uns war es die PGTM,
Mhm.
wo es wirklich um einen Gendefekt, oder ich sage mal M für Mutation, ne?
Ja.
Also wo wirklich nach einem ganz speziellen Gendefekt gesucht wird.
Ja, verstehe.
Genau.
Und dadurch konntet ihr eben sicher sein, dass das ist hier nicht, also der Gendefekt wird keine Rolle spielen.
Jein, also es wird immer gesagt, dass die Humangenetik einfach so ein riesiges und komplexes Feld ist, dass man das nie ausschließen kann zu 100%.
Sind Wahrscheinlichkeiten, ne?
Genau, also das steht auch also das haben wir immer gesagt bekommen, das steht in jedem Befund drin. Und genau, und auch natürlich können dann ja andere
Ja.
Gendefekte zum Beispiel auch trotzdem dann eine Rolle spielen, ne?
Ja.
Bei uns hat man jetzt auch nach der Anzahl der Chromosomen geschaut. Das hat man quasi zusätzlich gemacht. Das macht man häufig, wenn man von einem Gendefekt weiß, dass man nicht nur die PGTM macht, sondern gleich die PGTA mit.
Ja.
Umgekehrt geht es nicht, weil man kann immer nur nach einem Gendefekt schauen, wenn der wirklich auch bekannt ist.
Verstehe, weil man wissen muss, wonach man sucht.
Genau, ja.
Okay.
Beziehungsweise je spezifischer man das weiß, desto ein besseres oder desto zuverlässiger ist das Ergebnis.
Verstehe,
So
verstehe.
sage ich jetzt aber auch als Laie,
Ja, klar, wir sind da.
die sich da nur so versucht hat, so ein bisschen reinzulesen.
Ja, klar, ihr habt euch natürlich reingefuchst, so. Ich bin komplette Laien, aber
Genau.
du bist schon ein bisschen mehr drin, einfach logischerweise im Thema.
Ja.
Und jeden, den das betrifft, ob jetzt einfach nach vielen Fehlgeburten, kann das ja einfach eine Option sein, eine
Ja.
PID zu machen. Oder halt bei einem Gendefekt, von dem man weiß, natürlich sowieso. Wie war das dann in die jetzige Schwangerschaft zu starten? Also ihr wusstet ja durch Theo, er hat euch ja Hinweise gegeben sozusagen. Wusstet ihr schon mal, was ihr untersuchen könnt? Habt ihr noch mehr an Diagnostik gemacht? Oder wie seid ihr dann weiter in Kinderwunsch gestartet danach?
Wir sind, also erstmal sind wir zügig gestartet tatsächlich. Das war für uns auch eine Form der Bewältigung.
Verstehe ich total.
Andere treffen, ist mir immer ganz wichtig zu sagen, ne? Andere treffen eine andere Entscheidung, die ist genauso richtig.
Ja,
Weil das
absolut.
einfach muss jeder für sich selber
Ja,
wissen.
ja.
Mir und uns hat das gut getan, etwas zu tun, ne? Und dann eben auch, wie gesagt, eben mit diesem Gedanken, dass ja Theo auch dazu beiträgt,
Ja.
dann in der Untersuchung oder mit
Darf
den
ich
Untersuchungen, ja.
einmal fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die jetzt zuhören, die das selber vielleicht auch betrifft, dass sie denken, okay, was heißt denn zügig? Weil ich glaube, man sucht immer ein bisschen trotzdem nach Orientierung, wenn man ein eigenes Bauchgefühl hat und denkt, okay, ich würde total gerne jetzt sofort weitermachen, ist es pietätlos? Nein, ist es nicht. Ich brauche aber noch Zeit, ich muss das irgendwie erstmal verarbeiten. Genau, ist, wie du schon gesagt hast, es gibt überhaupt keinen richtigen und keinen falsch. Würdest du sagen, wie lange ihr gewartet habt oder wann ihr direkt weitergemacht habt? Einfach nur vielleicht als Orientierung für jemanden, der zu.
Ja, klar. Also wir haben gar nicht gewartet. Also ich habe mich über die Präimplantationsdiagnostik informiert, da war ich noch schwanger. Ich habe die ersten Termine ausgemacht. Da war ich noch schwanger. Es war vor der Stillgeburt. Ich habe Theo am 19.12.24 geboren und am 8.1. hatten wir den ersten Termin.
Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Wie gesagt, das ist, ne, es, jeder macht das auf seine Weise und wie es irgendwie am besten zu ertragen ist, dieser Schicksalsschlag. Aber
Ich
das
weiß,
ist
dass
ein.
das ganz viele auch nicht so gut nachvollziehen können und irgendwie erstmal so, so auf diesem Gedanken sind, eben, nimm doch erstmal Zeit, irgendwie nimm dir doch erstmal die Zeit zu trauern, aber wir haben trotzdem getrauert und wir hatten eine ganz tolle Frau auch, die uns begleitet hat von einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und sie hat das auch gesagt und hat das mit so Wegen beschrieben und hat gesagt, naja, es gibt halt welche, die müssen erst den einen Weg zu Ende gehen oder weit gehen, um dann die nächste Abzweigung zu nehmen. Und bei ihnen ist es halt so, also bei uns war es dann so, dass wir zwei Wege parallel gelaufen sind, nämlich den Weg der Trauer und aber auch den Weg der Verarbeitung schon direkt. Ja, wobei, nee, ich will es gar nicht als Verarbeitung, das war jetzt falsch gesagt, aber eben mit diesem Weitermachen, ja.
Ja, weil es kann ja sein, dass genau wie das beschrieben ist mit dem Weg, der erst zu Ende gegangen werden muss, damit was Neues anfangen kann. Und manchmal kann man den Weg der Trauer eigentlich nur ganz gut gehen, wenn parallel schon was Neues anfangen darf. Weil
Genau.
das wie ein Festhalten ist, wie, und das meine ich überhaupt nicht negativ, so nach dem Motto, ach Mann, da wird ja da wird ja die nächste Schwangerschaft irgendwie benutzt oder sowas. Gar nicht. Sondern es ist einfach. Es geht man für manche Menschen nur parallel und gleichzeitig, weil es dann nicht so ein, ach, es steht mir eigentlich gar nicht zu, da irgendwas zu sagen, stelle ich gerade fest. Aber die Gefahr, dass man da so in so ein Extrem abrutscht, für sich selber gefühlt, ist so hoch. Und wenn da noch was anderes parallel stattfinden darf, kann das immer in so einem Wechsel vielleicht, also wie so eine Waage eigentlich, ne? Kann man sich das vielleicht
Ein
vorstellen?
bisschen, ja.
Ja.
Ja, mir hat das sehr gut getan. Und andersrum hatte ich immer diesen Gedanken von, wenn ich jetzt diesen anderen, das andere Modell machen würde,
Ja.
erst zu Ende trauern, dann hätte ich Sorge gehabt, diesen Moment nicht finden zu können.
Ja. Ja, weil wann hört denn Trauer auf? Wann ist man denn fertig mit Trauer? So, klar gibt es die akute Trauer, ne? Die ist dann halt natürlich einfach ganz intensiv und heftig. Aber so richtig, natürlich kommt es immer darauf an, was es ist und was für ein Verlust es ist. Aber wir sprechen ja immer von Trauer, die in Wellen auch kommt. So, ne?
Ja, genau.
Ich bin hier sehr auf sehr heiklem Boden unterwegs. Wenn ich da gerade schon unterwegs bin, stelle ich jetzt eine ganz heikle Frage. Ich glaube, ich weiß, wie weit du gerade bist in der Schwangerschaft. Du hast es auf Instagram geschrieben. Ich glaube, 24. Woche. Macht das was mit dir, diese
Ja.
Zeit? Ja.
Ja,
Sollen
ganz
wir
viel.
das, ja. Sollen wir das lieber gar nicht thematisieren?
Nee, darüber können wir gerne sprechen.
Ja.
Ja.
Weil ich mich natürlich die ganze Zeit frage, wie hast du das gehandelt überhaupt mit der Angst? Und vielleicht können wir da auch gleich nochmal ganz ausführlich drauf eingehen, gerade auch was die Frühschwangerschaft angeht. Wie hast du das hinbekommen? Hattest du Begleitung, Unterstützung oder irgendwas anderes, was dir geholfen hat? Und jetzt, wo die 25. Woche so kurz bevorsteht und ja im Grunde gefühlt wahrscheinlich übermorgen ist, wie kommst du durch diese Zeit durch?
Gerade ist ein bisschen schwierig. Es ist
Ja.
gerade sehr dynamisch.
Ja.
Ich versuche mich so ein bisschen positiv leiten oder lenken zu lassen. Eine Followerin hatte mir geschrieben, so dass man das ja auch als Meilenstein ansehen kann oder auch jetzt eigentlich schon, weil damals wussten, also in der 24. Woche in der letzten Schwangerschaft bei Theo, wussten wir ja schon, dass das nicht gut ausgehen wird.
Ja.
So. Und jetzt aber Stand heute wissen wir ja, dass hier mit dieser Schwangerschaft alles gut ist. Ne?
Ja, genau.
Und genau, deswegen dieser Gedanke von Meilenstein, das hilft mir tatsächlich auch. Und trotzdem merke ich aber auch, dass im Unterbewusstsein noch ganz viel passiert. Also auch in Träumen, dass da ganz viel behandelt wird. Und da ist nicht jeder Tag leicht,
Das glaube ich.
ehrlicherweise. Und ich habe aber für mich so ein bisschen erkannt, dass das auch okay ist und dass das sein darf. Und damit geht es mir besser, dass ich diese Traurigkeit auch und auch Ängste und diese negativen Gefühle, dass ich die einfach zulasse. Und ich hatte jetzt erst letzten Freitag so einen richtigen Breakdown. Und dann, ich habe versucht, mich auszulenken. Es hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und geweint.
Und wie lang ging das so?
Bis Samstagmittag.
Naja.
Ja, also so 12 Stunden. Und dann kam mein Mann das x-te Mal ins Zimmer und hat dann versucht, also dass er mich auslenkt, und dann hat es dann irgendwann geklappt. Ja.
Ja, bemerkenswert finde ich das auch, weil das ist ja so beängstigend häufig und so schwer. Es macht ja, die Angst machen ja Angst. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja nicht nur, da steckt ja so viel drin irgendwie. Und das dann zuzulassen und zu akzeptieren und zu sagen, das ist okay, das ist ein Teil von mir, das ist mein Schicksal. Und ich weiß nicht, ob du auch sowas hattest. Ich hatte das in meiner Schwangerschaft auch. So Konflikte, wo ich so dachte, oh, das möchte ich doch eigentlich alles fernhalten von meinem Kind. Das kriegt doch alles mit im Bauch und so. Und manche haben mir auch gesagt, du musst das, das darf, das landet alles beim Kind und so, wo ich irgendwann dachte, ja, Freunde, aber das ist auch das Leben, Himmel, ne? Und es gehören zum Leben alle Gefühle mit dazu. Und das darf mein Kind gerne wissen, weil mein Kind soll bitte auch alle Gefühle zeigen dürfen, ne? Ob das jetzt Wut ist oder Trauer oder was auch immer. Und ja, dann ist Mama traurig und das ist vielleicht auch spürbar fürs Kind, aber so ein, also ich glaube ja sowieso, die begegnen sich ja in deiner Gebärmutter Theo und die kleine Maus, ne? Da sind ja noch Zellen auch da. Und wenn es vielleicht wirklich auch sowas wie ein Zellgedächtnis oder eine Zellerinnerung gibt oder sowas, wer weiß, was so ein Kind dann sowieso aufnimmt und was es vielleicht sowieso schon weiß, dass dann Geschwisterchen ist, ne? Und oder mal war und so. Und das ist ja auch die Geschichte eures Kindes, was da jetzt unterwegs ist. Und ich finde das,
Genau.
ja.
Das gehört halt dazu. Und unsere Tochter wird auf jeden Fall auch genau damit, mit diesem Wissen auch aufwachsen, und zwar vom ersten Tag an.
Ja.
Ich habe mal gehört von sogenannten Wickeltischgesprächen, also
Ja.
dass man Kindern relativ zügig nach der Geburt während des Wickelns irgendwie die Entstehungsgeschichte erzählt. Und ich habe das als total schön empfunden und total gut, weil ich habe mir vorher schon die Frage gestellt, wie macht man das, wann fängt man damit an und so. Und irgendwie direkt damit zu starten, direkt zu Beginn und das dann auch immer wieder zu machen, um dann auch in so eine Sprache reinzukommen,
Genau.
das fand ich eine total schöne Idee, und das habe ich mir vorgenommen, das zu machen. Und so wird unsere Tochter eben vom ersten Moment an über ihren Bruder und die ganze Entstehungsgeschichte Bescheid wissen.
Ja, total schön. Ja, diese Wickeltischgespräche oder wie man das nennen möchte, die werden total vielen ans Herz, also eigentlich allen ans Herz gelegt, weil das wirklich total schön ist, eine Sprache zu finden. Aber das sagt man zum Beispiel auch zu Adoptiveltern oder Solomom by Choice oder gleichgeschlechtlich oder ob künstliche Befruchtung oder ganz egal, dass man da einfach schon, also dass es da überhaupt kein Geheimnis gibt um die Entstehungsgeschichte des Kindes und auch nicht um Geschwister mögliche vielleicht, ne? Das ist total schön, finde ich auch. Und also zum einen kommt das wahrscheinlich irgendwo an beim Kind und zum anderen ist das, was du eben auch sagst, dass man selber schon eine Sprache dafür findet und man nicht irgendwann, wenn das Kind einmal fragt, man da steht und denkt, oh, boah, wie formuliere ich das jetzt eigentlich? So, und dann kann man sagen, das habe ich dir immer schon von Anfang an, habe ich dir das immer schon erzählt, vielleicht erinnerst du dich ja sogar oder irgendwie so und wahrscheinlich wird es dann gar keine Frage geben, weil das schon irgendwo drin ist, ne? Ja.
Ja, absolut. Ich finde auch schön, mein Schwiegervater, der ist Künstler oder so, ja, der macht in seiner Freizeit, Der ist Rentner, also der hat jeden Tag Freizeit. macht der Skulpturen und der hat für Theo eine Skulptur gemacht, die hier auch im
Oh.
Wohnzimmer steht.
Oh, wie schön.
Und die wollen wir auch dann mit einbauen.
Ja.
Dass
Oh, wie
unsere
schön.
Tochter da auch so ein Symbol hat,
Ja.
quasi.
Ja. Oh, wie schön. Und ihr habt Bilder, das finde ich auch so wertvoll.
Ja.
Weil das ist nämlich auch sowas, wenn manche wissen ja gar nichts davon, dass es Sternenkind-Fotografen gibt. Oder ja, da ist, es wurde nicht gemacht oder wie auch immer. Und das ist dann manchmal im Rückblick so wahnsinnig schade, weil zwischendurch kann dann sowas kommen wie, oder habe ich mir das nur eingebildet? Also natürlich weiß man ja, dass dieses Kind da war. Und aber ja, manchmal hilft es dann noch beim Verarbeiten und beim Realisieren und auch so für sich selber so diesen Beweis zu haben. Guck mal hier, das ist er. So.
Diese Erinnerung einfach.
Genau, ja.
Ja.
Okay, also es sind immer mal wieder auch Ängste da. Logischerweise, wie war das am Anfang der Schwangerschaft jetzt mit deiner Tochter? Wie hast du das gemanagt, ausgehalten, hinbekommen?
Also auch da, das war durchaus dynamisch und ist mir nicht jeden Tag so leicht gefallen. Ich hatte mit meiner Gynäkologin besprochen, dass ich wirklich alle 2 Wochen dort zur Kontrolle gehe. Auch an dieser Stelle ganz klar, ich weiß, dass andere sich bewusst auch dagegen entscheiden, für vermehrte Kontrollen oder dann eben gegen vermehrte Kontrollen. Und das ist auch genauso richtig, wie unsere Entscheidung, es andersrum zu machen. Das heißt, das hat mir geholfen, dass ich da nicht so viel Zeit immer zwischen Kontrollterminen hatte. Dann habe ich auch eine ganz, ganz wundervolle Hebamme,
Oh,
die
schön.
ich schon eben bei Theo hatte, die mich bei Theo schon begleitet hat. Und die, wo jetzt auch klar war dann, ne, dass sie mich jetzt auch begleiten muss,
Klar.
unbedingt. Und die, ne, kennt natürlich dann die ganze Geschichte und dann fällt es auch noch mal so ein bisschen leichter. Ich gehe zur Akupunktur, zum Heilpraktiker, um ja so ein bisschen gegen die Ängste werde ich akupunktiert. Da bin ich auch anfänglich so schon alle 2 Wochen auch gewesen. Mittlerweile habe ich das gestreckt auf alle 4, weil ich auch merke, dass mir das grundsätzlich einfach gut tut, dieser Termin. Und ich dann denke, dann nehme ich es mit.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Und ja, einfach schon auch viel drüber sprechen hat mir geholfen. Und eben dann dieses Gefühl auch zulassen irgendwie, wenn sie da sind. Und ich habe mir selber auch immer gesagt, dass ich diese Angst aus einem bestimmten Grund habe. Und zwar wegen dem, was ich erfahren habe in der Vergangenheit. Also quasi, ich darf diese Angst haben. Sie hat einen Ursprung, einen Grund, aber dieser Grund liegt in der Vergangenheit und der hat jetzt nichts mit dieser Schwangerschaft zu tun.
Ja, wow.
Und das hat mir auch geholfen, mir das immer wieder wie so ein Mantra vorzusagen. Ja.
Ja, total gut. Das ist echt total gut. Da ist so beides mit drin irgendwie, ne? Das Empfinden und das körperliche Erinnern vielleicht auch und das Kognitive. Zu sagen, das ist völlig berechtigt, denn das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich muss die Angst gar nicht wegreden oder bagatellisieren oder was. Ich kann sie trotzdem trennen. Es ist der Grund in der Vergangenheit und jetzt hier kann und darf alles anders sein. Natürlich hat sie dich geprägt. Ja. Und das mit der Akupunktur ist natürlich großartig, weil das ist ja auch, ich weiß, da gibt es auch einige Leute, die sagen, ja, muss man auch dran glauben. Genauso wie bei Hypnose so, ne? Aber es ist halt sowohl bei Hypnose als auch bei Akupunktur, es ist halt nachgewiesen, ne? Also ich brauche das immer gar nicht, dieses wissenschaftlich nachgewiesen, weil ich immer denke, wenn es bei mir funktioniert, reicht mir das ja. Also, aber für manche ist es schon wichtig, dass es Hand und Fuß hat. Es ist halt so komisch, weil Akupunktur wird, glaube ich, bei Rücken und Knie von der Krankenkasse bezahlt, weil es dazu mal Studien gegeben hat. Ja, und beim Kinderwunsch und so weiter wird es nicht oder ganz selten nur bezahlt, weil es da eben noch keine entsprechende Studie zu gibt. Das heißt aber, ne, wenn es beim Knie und beim Rücken funktioniert, wird es ja wahrscheinlich auch bei was anderem funktionieren. Das
Ich
nur so
war auch
on.
vorher schon, genau, auch rund um, also schon im Kinderwunsch, Auch Vorbereitungen auf den Transfer, rund um den Transfer zur Einrüstungsunterstützung und so.
Ja.
Ja, aber ich muss auch da, schon auch dazu sagen, dass ich das früher auch mal skeptisch gesehen habe, aber ein guter Mensch in meinem Leben macht das, also ist Heilpraktiker. Und der hat irgendwann, nicht, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, hat er mich akupunktiert und ich habe, und er hat es halt einfach gemacht. Dann haben wir
Ja.
gesagt, wir machen das jetzt einfach. So, es hat mich nichts gekostet, gar nichts. Und dann habe ich halt die Wirkung direkt gespürt.
Ja,
Und dann war so ein
schön.
Schalter umgelegt und so, okay. Und dann bin ich auch so wie du und sag, es ist mir egal, was die Wissenschaft sagt, mir hilft das.
Ja, genau. Ja, war schön. Ach, sowas liebe ich ja, wenn das dann einfach durchs Tun und durchs Machen einfach mal kurz überzeugt, ne?
Genau.
Schön. Ich gucke mal gerade kurz auf meine Liste, weil ich habe da jetzt gar nicht drauf geguckt. Nicht, dass ich irgendwas vergesse.
Ich wollte noch ganz kurz, ich wollte noch eine Sache sagen, weil du eingangs auch, und das ist auch grundsätzlich richtig, hattest du gesagt, dass ich auf Instagram gesagt habe, dass ich nicht so viel über die Trauer spreche. Und das war auch im ganzen letzten Kalenderjahr, also im Jahr 25, war das auf jeden Fall so. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass da so ein Drang nach Veränderung da ist, dass ich schon mehr auch über darüber spreche, Sternenmama zu sein und auch, was das eben für meinen Alltag jetzt bedeutet. Also
Ja.
da sind wir schon so ein bisschen weg von dieser akuten Trauerbewältigung hin
Ja.
eben zu dieser, wie kann ich das jetzt in meinen Alltag integrieren? Wie
Ja.
kann ich das in meine Schwangerschaft jetzt integrieren?
Ja.
Ich habe eben auch viele Fragen dazu bekommen, auch direkt von Anfang an in der Schwangerschaft von meinen Followern, dass und dann habe ich gemerkt, ah, da bin ich jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo ich sehr gut darüber sprechen kann.
Ja.
Und seitdem tue ich das auch. Also für alle, die neu dann jetzt nach diesem Podcast irgendwie auf mein Profil kommen
Ja.
und das sehen, genau, da hat jetzt vor kurzem erst eine Veränderung stattgefunden.
Oh, wie schön. Das finde ich so, weil das ist ja dann ähnlich wie das Beispiel mit dem Auto. Jetzt nicht mehr darüber zu sprechen, würde sich mittlerweile nicht mehr richtig anfühlen, ne?
Genau,
Ja. Und
richtig.
dass Theo auch seinen Platz bekommt.
Genau.
Einfach irgendwie, ne? Oh,
Ja.
wie schön. Ja, und ich glaube, das hilft wahrscheinlich auch wirklich vielen Frauen, weil das, so geht es ja im Grunde allen. Die Frage, wie baue ich das ein? Mache ich das manchmal? Also es lässt sich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig vergleichen, aber ich habe ja meine Mama relativ früh verloren und ich hatte manchmal das Gefühl, das nervt Leute, wenn ich jetzt wieder von ihr rede. Ich glaube, das war gar nicht so, aber es war eben so dieses, ja, wie soll man jetzt reagieren? Also weint sie jetzt gleich oder was passiert? Und ich dachte so, nee, ich möchte einfach immer nur mal über sie sprechen zwischendurch. Sie soll ja nicht vergessen werden. Und diese schönen Erlebnisse, die ich mit ihr hatte, dann, die möchte ich ja auch erzählen und die Erinnerungen, die ich daran habe, ne? Oder keine Ahnung, vielleicht ist es ja bei dir auch was, dass du sagst, ja, die erste Zeit der Schwangerschaft, das war einfach ja auch total schön. Das ist dein erstes Kind irgendwie, ne? Darüber möchtest du ja vielleicht auch sprechen. Und das hat nicht immer nur unbedingt was mit Trauer zu tun. Und wie findet man da einen Weg, dass der nicht überfordert und gleichzeitig aber sein darf? Das finde ich echt auch ein Spagat irgendwie, ne?
Total. Also ich suche diesen Weg ja noch jeden Tag. Und ich glaube aber, dass es allein schon gut ist, ihn zu suchen.
Finde ich auch,
Dann ist
ja.
man ja schon im Prozess.
Ja. Kannst du sagen, gibt es irgendwas, was du gerne erzählst oder wo du sagst, das möchte ich so gerne häufiger erzählen?
Über Theo, naja, dass er wirklich dazu beigetragen hat, dass es seine Schwester jetzt gibt.
Ja.
Und auch, wie er ausgesehen hat.
Ja.
Er hat
Ja.
ganz doll nach meinem Mann ausgesehen.
Ach. Wie groß war er denn eigentlich?
Ja, das sind Zahlen. 35 Zentimeter war er groß.
Ja.
800, irgendwas mit 800 Gramm schwer. Ja, da bin
Ja.
ich leider eine schlechte Mutter.
Ach
Ich
Quatsch.
diskalkuliere, Zahlen sind nicht so meine Stärke.
Ach, deshalb hast du gesagt, das sind Zahlen, verstehe.
Ja.
Ich wusste jetzt nicht, ob du sagst, oh, das tut dir nicht gut oder
Nee, nee,
sowas.
nee,
Nee, weil
nee.
ich habe immer noch, ich denke immer noch, wir gucken nichts, wir sollen nichts besprechen, was für dich irgendwie blöd ist.
Nee,
Nee, bin
ich
ich auch
kann mir
ganz
leider
schlecht.
Zahlen nicht merken.
Ich auch
Nein.
nicht, kann ich mir auch gar nicht merken, Zahlen.
Gar nicht.
Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob mir das so viel sagt, aber man hat ja vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung, auf jeden Fall ganz winzig, klein und niedlich. Und wahrscheinlich so eine ganz süße Nase. Und die Hände sind auch winzig klein, ne?
Und
Und die
die Füße,
Füße,
ja. Wir haben
ja.
auch Fußabdrücke von mir,
Oh,
von ihm, ja.
ja, auch.
Und ja, die schaue ich mir auch gerne an.
Das glaube ich. Ach, Theo.
Und ich muss auch sagen, falls es auch nicht allen so klar war, es gab ja schon einen unerfüllten Kinderwunsch vor Theo. Theo ist auch durch eine IVF entstanden.
Ach so, okay, ja, guck mal,
Ja.
stimmt, da habe ich gar nicht drüber dazu was gefragt, genau.
Ja, alles gut. Aber dadurch habe ich zum Beispiel auch durch diese Schwangerschaft gelernt, dass mein Körper schwanger kann.
Ja.
Und ich weiß ja auch, dass es viele Frauen draußen gibt, die diesen Meilenstein nicht schaffen zu erreichen oder bisher noch nicht geschafft haben. Und da wusste ich, das geht schon mal. Das war ja auch ein Stück irgendwie erleichternd. Das weiß ich auch dank Theo,
Ja,
dass das
genau.
möglich ist, dass mein Körper schwanger kann.
Ja. Wie
Ja.
lange war eure Reise bis zu Theo? Wie lange hat das gedauert?
Zweieinhalb, also bis dann, ja, bis zum Eintreten der Schwangerschaft 2 Jahre.
Okay. Und jetzt zu eurer Tochter. Wie lang war da der Weg?
4 Jahre sind wir jetzt. Oder
Boah.
beziehungsweise genau. Also dann die PID hat halt eben ein bisschen gedauert und ja, da sind wir jetzt im 4. Jahr.
Wahnsinn.
Insgesamt dann, ja.
Boah, ja. Das, weil vor allem, weil du ja auch gesagt hast, du wolltest direkt wieder starten. Das hat ja, finde ich, auch noch mal den Hintergrund, dass du ja auch weißt, das kann auch dauern. Ne? Ein Kinderwunschweg kann auch lang sein und dann war er letztlich lang. Also dafür, dass du eigentlich seelisch und emotional sofort wieder bereit warst, dass es gerne sofort wieder hätte weitergehen können, musstest du ja dann echt noch lange aushalten, ne?
Ja.
Boah, was für eine Reise. Was für eine Reise ihr da hinter euch habt. Und ich habe immer das Gefühl, du sagst ja auch, du bist mit dem weltbesten Mann verheiratet.
Ja.
Das hat euch nix angehabt, oder? Also im Gegenteil, das hat euch eher zusammengeschweißt alles, oder?
Ja,
Boah.
voll. Also ich muss auch wirklich sagen, also ich habe ja diesen Mann aus einem bestimmten Grund geheiratet, ne? Und auch, wie man das auch immer so schön sagt, ne, man macht das ja mit dem Gedanken, das auch nur einmal zu machen. Bedeutet, ich habe gehofft, dass wir zusammen alt werden. Nach dem Verlust von Theo weiß ich, dass wir zusammen alt werden.
Boah, du hast hier zwischendurch so Sachen raus, die mich echt total berühren. Ich danke dir.
Mach voll gerne. Mich im Übrigen auch.
Ach.
Ja.
Oh, es gibt
Ja, das
einfach.
hat uns einfach auch zusammengeschweißt. Es war auch ein reines Miteinander. Wenn ich da an diese Zeit zurückdenke, und die war ja wirklich so furchtbar, so schlimm, dass wir manchmal morgens nicht wussten, wie wir überhaupt in diesen Tag rein starten, fühlte sich sowieso schon mal das Wort will. Also, wie gestalten, wie kann Leben weitergehen? Das wussten wir nicht. Und das war so, so schwer, aber es war so ein Kampf mit der Trauer und mit all dem, aber nicht mit uns, nicht zwischen uns,
Wow.
sondern es war immer ein Miteinander.
Da, das ist wirklich so, ich möchte fast sagen besonders, weil in der Regel trauern Menschen ja unterschiedlich. Und das ist ja auch gar nicht weiter schlimm. Das zu akzeptieren ist häufig schwierig und das anzuerkennen, ne? Dass jemand anders trauert, aber dadurch nicht weniger oder mehr oder so. Und bei euch scheint das gar kein Thema gewesen zu sein. Und ihr wart euch gegenseitig, ja, Stütze und weiß ich nicht, Halt zugleich, ne?
Genau.
Boah, dieses. Mit diesem Schmerz, auch jeden Morgen wach zu werden, ne? Total.
Ja, und dann müssten ja auch Entscheidungen getroffen werden, ne?
Ja.
Also, wie findet so eine Bestattung statt zum Beispiel, ne? Und da war das wirklich so, dass einfach, dass wir beide frei raus sagen konnten, was wir wollten. Und da wurde einfach dann, also noch nicht mal ein Kompromiss gefunden, sondern der war halt dann einfach da, nachdem wir beide ausgesprochen hatten, was wir wollten.
Ja,
So.
toll.
Und das, wie gesagt, das war einfach so ein reines Miteinander und zu keinem Zeitpunkt irgendwie, dass das Kraft gekostet hat, weil man irgendwie gegeneinander gearbeitet hat. Gar nicht, nicht
Wow,
einmal. Und
das.
wir haben zum Teil unterschiedlich getrauert.
Ja.
Und auch im weiteren Verlauf letzten Jahres gab es durchaus natürlich auch mal Reibungspunkte dann auch. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich die jetzt verschweigen würde, ne? Oder würde ich mich
Wäre
jetzt
ja
auch
auch
nicht wohl mitfühlen, ja.
ungewöhnlich irgendwie, ne? Sag ich jetzt mal.
Ja, absolut. Aber in dieser ganz, ganz akuten Phase, so von auch 3, 4 Monaten, ja, war das wirklich einfach so.
Doppelklippo, sage ich sie gerade, ja.
Ja, genau. Und
Ich weiß nicht, sagt man das eigentlich so? Ich sag immer, wenn man so
ich habe es noch nie gehört, aber
Doppelfinger über Zeigefinger, also so
ja,
quasi, ihr seid hier eins
sehr
und
eng, genau.
sehr eng
Sehr
und
eng
vertrennt.
quasi eins, genau. Und ja, und dann im weiteren Verlauf sind das dann aber auch Dinge, die dann, ja, über die man dann sprechen muss. Also wie über jeden anderen Aspekt in der Beziehung irgendwie, ne?
Ja.
Muss man sprechen und dann findet man eine Lösung.
Ja. Und hattet ihr Unterstützung? Also gab es da Leute, weil da kenne ich auch von bis, ne, wenn ich jetzt an meine Klientin denke. Manche waren da und wussten, die haben keine Infos bekommen im Krankenhaus, weder dass es Sternenfotografie gibt, Sternenkindfotografie, noch dass es spezielle, vielleicht sogar auch Bestatter gibt für Kinder. Wie geht das? Was kann man machen? Und andere wiederum sind da sehr gut an die Hand genommen worden. Wie war das bei euch?
Zum Glück gut, also auch da hatten wir Glück, weil wir ganz tolle Menschen an unserer Seite hatten. Ich habe eben schon mal meine Hebamme erwähnt. Die war wirklich Gold wert. Die hat auch eine Freundin, die ebenfalls Sternmama ist und wusste da auch so ein bisschen aus der Erfahrung raus, welche Sachen so möglich sind, auch im Rahmen von der Bestattung und so. Da sind wir sehr, sehr gut begleitet worden. Dann waren wir ja bei einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, wo wir auch sehr, sehr gut aufgenommen worden sind, begleitet worden sind. Und auch vom Krankenhaus durchaus, ja. Also genau. Also wir sind da schon informiert worden, auch mit eben Sternenkind-Fotografen. Und ja. Doch, da hatten wir wirklich rückblickend gute Menschen an unserer Seite.
Ja, sehr
Gute
gut.
und kompetente Menschen, ja.
Ja, ich glaube, das wird auch immer mehr gerade, dass das in allen Krankenhäusern irgendwie so ist oder dass auch Hebammen natürlich darüber Bescheid wissen, weil das, finde ich, ist so wichtig, dass man in dieser absoluten Ausnahmesituation muss man ja sowieso irgendwie funktionieren.
Ja.
Aber dass man nicht auch noch alles selber recherchieren muss, sozusagen, da hat man ja gar nicht die Kapazitäten dazu, sondern dass man da wirklich an die Hand genommen wird und einem gesagt wird, es gibt die und die Möglichkeiten, wir könnten das noch machen, wir könnten das noch machen
Genau.
oder sowas, ne?
Ja,
Hast du da Links
absolut.
oder sowas, was ich irgendwie in die Shownotes packen könnte? Oder ist das einfach wirklich völlig regional und von Stadt zu Stadt unterschiedlich? Wahrscheinlich muss man nicht aufs Krankenhaus hoffen, ne?
Also, ja, schon. Mein Tipp ist, mal wirklich an der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu schauen, dann regional, aber die gibt es ja überall. Ne? Es sind zumindest immer gute erste Anlaufpunkte auch um so ein bisschen, ne, psychoemotional aufgefangen zu werden und um dann eben auch solche Tipps eben zu bekommen. Genau, und wir sind tatsächlich, also ich komme aus Aachen oder wir kommen aus Aachen und wir sind nach Bonn gefahren, um dort in der Uniklinik zu entbinden, weil uns das von unserem Pränataldiagnostiker empfohlen worden ist. Dorthin zu gehen, weil dort einfach das Personal ja gut ausgebildet ist für solche Fälle.
Ah ja.
Und dann haben wir das auch gemacht.
Das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt. Vielleicht dass die Leute, die das eben rausfinden, ne, die Pränataldiagnostiker, dass die vielleicht sogar auch Erfahrungen haben, die sie dann weitergeben können oder dass man da nochmal was fragen kann. Also
Genau.
Sternenkind-Fotografen kann ich auch hier mal verlinken in den Shownotes. Mein Mann hat auch mal eine
Genau.
Podcast-Folge aufgezeichnet mit einer Sternenkind-Fotografin. Die machen das ja in der Hauptsache auch ehrenamtlich und das ist so eine wertvolle Arbeit, finde ich. Ganz,
Voll.
ganz wichtig.
Ich kann da nur drüber schwärmen, weil es einfach so, auch so einfach war, so niederschwellig war und so wertvoll. Und noch, also ja, auch die Fotos nachher zu haben, aber auch dieser Moment selber war total wertvoll.
Ja,
Ja.
das glaube ich, weil ihr euch noch mal ganz bewusst ja dann auch Zeit als Familie und füreinander, miteinander genommen habt. Das hat noch mal sowas, ja, wie so ein Festhalten irgendwie auch ein bisschen, ne?
Ja.
Ja. Wow. Jana Luisa, das ist so schön, was du alles erzählst, was du dir für Gedanken gemacht hast, wie du reflektierst, wo du stehst, was du für ein Mensch bist, finde ich einfach ganz wundervoll. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für deine Geschichte. Ist für dich immer noch alles okay?
Ja, alles super.
Schön. Ja, es ist gut. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Das ist irgendwas, wo du sagst, oh, das wäre vielleicht nochmal wichtig zu fragen, zu sagen.
Vielleicht für alle nochmal, du hast ja auch eine andere Folge schon auch über Präimplantationsdiagnostik gemacht, aber da nochmal irgendwie, es ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass der Prozess ja gerade in Deutschland auch nicht ganz so einfach ist. Ne? Stichwort Ethikkommission, es braucht eine Genehmigung. Und dass man sich da auch durchaus, wenn man an diesem Punkt steht, kann man sich auch immer gerne bei mir melden. Und ich unterstütze da gerne ein bisschen
Toll.
im Finden von Ansprechpartnern.
Okay, wow, das ist ja toll.
Ja.
Ja, wichtiger Punkt, genau. Man kann nicht einfach so eine Präimplantationsdiagnostik machen, genau, das hätte ich vielleicht am Anfang noch mit dazu sagen sollen, sondern das muss durch eine Ethikkommission und es muss eben entweder ein Gendefekt vorliegen oder wahlweise einige Fehlgeburten schon, dass das überhaupt genehmigt wird. So, das
Genau.
ist wichtig und da muss man richtig was schreiben. Ne, da braucht man ja, passende Worte sozusagen und natürlich auch passende Ansprechpartner, das ist total lieb. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Hast du das schon mal bereut, eigentlich damit so rausgegangen zu sein mit dem Thema?
Ja.
Kinderwunsch und über. Ja?
Ja.
Ja.
Ja, also in die Öffentlichkeit meinst du?
Ja, bei Instagram meine ich jetzt.
Ja. Also ich werde nicht müde zu sagen, dass ich gar nicht vorhatte, in die breite Öffentlichkeit zu gehen. Tatsächlich, was die meisten bei Instagram nicht wissen, weil das ganz privat stattgefunden hat, wollte damals nach dem Verlust von Theo, wollte unser Umfeld uns helfen. Und es gab aber einfach akut nichts zu tun. Und dann kam irgendwann die Idee auf, lass uns Geld sammeln für die Präimplantationsdiagnostik, weil die ja auch nicht ganz preiswert ist. Und das haben wir gemacht über ein Crowdfunding und waren da total positiv überrascht von unserem Umfeld, weil wir da so viel Support bekommen haben, so viele, also zum Teil horrende Summen, die gespendet wurden. Aber darum geht es noch nicht mal, sondern mehr, mich hat berührt, wie viele Menschen das berührt hat. Das sieht man ja nicht nur an der Spende, sondern auch daran, dass es weitergetragen wurde, dass
Absolut.
darüber gesprochen wurde und so weiter. Und das fand ich, ja, da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut.
Ja, das
Ich
glaube
daran
ich.
zurückdenke, weil ich auch noch weiß, wie schön dieses Gefühl war, da so viel Support zu bekommen. Und ich wollte damals einfach die Leute, die da gespendet haben, auf dem Laufenden halten.
Ja.
So als Art Tagebuch sozusagen. Das war der Ursprungsgedanke bei Instagram. Und ich wusste gar nicht, was da für eine Bubble irgendwie ist in der ungewollten Kinderlosigkeit, wie viele auch anonyme Profile es zum Beispiel gibt und so weiter. Und das war dann so, das kam dann so schleichend und ich finde es sehr, sehr schön, mit wie vielen tollen Frauen ich im Austausch bin. Es sind ja zumeist Frauen, deswegen,
Ja.
Und wie, also genau, wie viele tolle Menschen ich kennengelernt habe und was die für eine Bereicherung auch für mich sind. Und mir schreiben Frauen, die sich ja irgendwie rund um eine stille Geburt befinden, und oder die daraufhin über eine Präimplantationsdiagnostik nachdenken. Also ich, die schreiben mir wirklich in dieser Situation, wo ich mich noch so gut hineinversetzen kann in dieses Gefühl der Ohnmacht erst einmal, wenn man so eine schwere Diagnose bekommt. Und da schreiben mir Frauen, und mir ist immer wieder wichtig, auch zu betonen, dass ich keine Fachperson bin. Ich bin zwar Pflegewissenschaftlerin und kenne mich ein bisschen, ich kann so medizinische Kontexte, glaube ich, ganz gut verstehen, aber ich bin keine Medizinerin und ich bin keine Humangenetikerin und ich bin auch keine irgendwie Trauerbegleiterin oder sowas. Also ich mache das wirklich nur aus meiner Erfahrung irgendwie heraus. Aber ich habe schon gemerkt, dass es wertvoll ist, auch das irgendwie aus dieser
Unbedingt.
Erfahrung heraus vielleicht die eine oder andere Person so ein bisschen an die Hand zu nehmen, an die Hand nehmen zu können. Und das finde ich super mega schön. Aber das Öffentlichmachen hat auch Schattenseiten. Und da habe ich ja jetzt auch so ein bisschen angefangen, drüber zu sprechen, weil ich das auch einfach wichtig finde. Also, wo Sonne ist, ist auch immer Schatten.
Absolut. Ist halt so ein bisschen schade irgendwie, ne? Weil es geht ja wirklich darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Und was sind das so? Sind das doofe Kommentare dann, die du bekommst?
Zum Teil auch durchaus, aber es ist mehr, also durchaus auch tatsächlich so, dass im privaten Umfeld einfach viel auch gesprochen wird. Ne? Man macht
Ach
sich halt
so.
angreifbar. Ne? Alles, was sonst ja an Entscheidungen quasi zwischen mir und meinem Mann bleiben würde, wird ja jetzt quasi dann auch veröffentlicht und dann bewertet das jeder.
Okay. Ach, okay. Und ist das dann so ein bisschen so, oh, jetzt macht's einen auf Influencer oder sowas auch?
Auch.
Ach so. Ach
Ja,
Gott.
solche Kommentare kriege ich dann schon auch, ne?
Ah, okay.
Das finde ich dann irgendwie total, finde ich total schade. Und ja, da gibt es schon Menschen, die sich auch so ein bisschen auch schon von mir und uns so ein bisschen abgewandt haben, wobei ich da nicht ganz sagen kann, weshalb ist es jetzt wegen Instagram oder ist es wegen der PID, dass wir uns dafür entschieden haben. Also die genauen Zusammenhänge weiß ich auch zum Teil nicht, weil, und das finde ich besonders schade, wenig mit uns gesprochen wird, sondern mehr über uns.
Ach je, das ist ja heftig.
Ja.
Also, das muss ich einmal kurz versuchen nachzuvollziehen. Also, ich finde das schon immer strange, dass Leute dann, aber das ist ja ständig so. Also, sobald man auf Instagram aktiv ist, glaube ich, fangen Leute aus dem privaten Umfeld an, das mit hochgezogener Augenbraue zu sehen. Und die hat es ja nötig, so ungefähr. So, und das ist einfach, das muss man ja auch wissen. Also bei dir jetzt nicht, das ist ja einfach wirklich altruistisch und ein bisschen therapeutisch vielleicht, ne, weswegen du das machst. Aber das ist ja teilweise einfach. Also Schauspieler kriegen kaum Job, wenn die nicht genügend Follower auf Instagram haben. Podcasts werden kaum gehört, wenn die nicht auf Instagram folgen. Also man braucht diese Follower und diese Reichweite sozusagen, das ist eine neue Währung heutzutage einfach. Und das hab ich auch gar keine Ahnung davon gehabt, als ich Instagram nur konsumiert habe. Aber jetzt, wo ich das eben halt auch als Plattform ja nutze, um Kontakte zu knüpfen und meinen Podcast irgendwie hinauszurufen, hallo, den gibt's, vielleicht tut dem jemand gut, merke ich, ach, okay, das spielt wirklich eine Rolle. Also das macht
Ja.
fast einen Wert aus irgendwie. Und manche Menschen bauen sich so ihr Business auf und dann brauchen sie gerade die Unterstützung aus dem direkten Umfeld oder das wäre toll, weil die könnten das ja pushen. Sobald da ein Like mehr ist oder ein Kommentar mehr ist, wird es mehr ausgespielt, es wird mehr gesehen. Sprich, es kann vielleicht sogar mehr Geld verdient werden. Also da steckt ja richtig was dahinter, was glaube ich viele nicht wissen, die sich damit
Ja.
nicht, die einfach einen anderen Job haben, sozusagen, ne?
Ja, und das ist ja genau das Ding, was du gerade sagtest, so mit der Reichweite, ne? Das wird auch, höre ich auch viel, also zum einen im privaten Umfeld, aber ich lese es auch auf Instagram in der Bubble über die größeren Profile, ne? Dass dann, ach, guck mal, da geht es um die Reichweite. Und dann denke ich mir, ja, geht es mir. Weil je mehr Follower ich habe, desto mehr potenzielle Frauen, die eben einen Verlust erlebt haben oder eben sich in der ungewollten Kinderlosigkeit befinden und da irgendwie eine PID im Raum steht, je mehr Frauen kann ich damit erreichen.
Ja, genau. Genau, das ist es. Das finde ich auch mal so
Also.
absurd. Also klar, das muss ich bei mir auch dazu sagen. Ich versuche auch Geld zu verdienen damit. Das will ich auch nicht verheimlichen. Das habe ich in der ersten Folge schon gesagt. Ich finde das schön, wenn ich damit einfach mein Geld verdienen könnte, grundsätzlich so. Aber ich dachte auch immer, den Leuten, die viele Klicks haben wollen, die viele Reichweite haben wollen, das ist Ego. Aber das ist nicht Ego, das ist Existenz.
Ja.
So, und es ist vor allem eben Wissensverteilung. Also das, was ja mein großer Wunsch ist, dass in jeder gynäkologischen Praxis, in jeder Kinderwunschklinik ein Zettel liegt mit diese Diagnoseverfahren gibt es übrigens da und daran könnte es liegen. Und dass auch überall ein Blatt ist mit, falls eine Fehlgeburt droht oder gerade ein Thema ist, das und das sind Optionen, dass einfach jede Frau ein Wissen hat, womit sie Entscheidungen treffen kann, mit denen sie sich wohlfühlt. Das
Mega,
ist, ja,
ja.
das ist mein Wunsch. So.
Meine
Und
auch.
ja, und das kann ich halt aber, oder das können wir beide nicht, wenn wir im stillen Kämmerlein
Nein.
uns hinprödeln und das unserer Nachbarin erzählen, dann können wir natürlich
Genau.
hoffen, dass die das auch weitererzählt, aber dafür braucht es Reichweite. Und
Richtig.
das ist der
Und
Grund, ja.
ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast. Ich fühle mich da wirklich in jedem Wort, erkenne ich mich wieder, weil das ist nämlich genau das Ding, dass Entscheidungen können nur dann getroffen werden, wenn man Informationen hat.
Richtig,
Also
ja.
natürlich kann ich aus dem Bauchgefühl eine Entscheidung treffen,
Ja.
aber wenn es auch um eine gewisse Schwere der Entscheidung auch geht und rund um Verlust, Fehlgeburt oder eine Kinderwunschbehandlung, die auch mit Geldern irgendwie ja,
Genau.
verknüpft ist, ne, da sind Entscheidungen schon noch einfach schwerwiegend und dafür braucht es einfach Informationen, dafür braucht es irgendwie Fakten und ne, alle, die betroffen sind, wissen, wie schwer es ist, manchmal an Informationen zu kommen.
Voll. Also ich war, meine Kinderwunschreise ist ja jetzt vor über 10 Jahren angefangen und da gab es das noch nicht so bei Instagram, dass da so Wissen weitergegeben wurde. Das war für mich wie eine blöde Schnitzeljagd, wo ich erst wieder nach der nächsten Fehlgeburt habe ich erst wieder eine Information bekommen. So, und ich brauche Wissen und Informationen, um Entscheidungen treffen zu können. Auch nur dann kann ich ein Bauchgefühl auch zu was haben, wenn ich alles weiß, sozusagen, ne?
Ja, stimmt.
Und was mir gerade noch eingefallen ist, also ich habe noch zwei Dinge, hoffentlich vergesse ich die nicht. Einmal PID-Irritation und einmal stille Geburt, was man da auch machen kann. Meine ehemalige Gynäkologin, Dr. Dorothee Struck, die ist auch Hypnosetherapeutin, super fundiert und großartig, wo man sich toll begleiten lassen kann, ob das Wechseljahre sind, aber vor allem Kinderwunsch ist so ihr Steckenpferd. Und sie hat eine kostenlose Hypnose für stille Geburten. Die kann man, die packe ich auch in die Shownotes. Weil sie will einfach, dass Frauen in dieses Schicksal, in diese schwere Situation so gut wie möglich vorbereitet und so stabil es eben irgendwie überhaupt möglich ist, reingehen können. Und das möchte sie nicht, da möchte sie kein Geld mit verdienen, deswegen hat sie es kostenlos gemacht. Und das sind irgendwie zwei Teile, einmal die Vorbereitung darauf und einmal auch die Nachbereitung, also die Trauer. Und das ist auch bei Fehlgeburten, ne? Also wenn es keine stille Geburt war, sondern wenn es eben eine Fehlgeburt war, kann man die dafür auch gut nehmen. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, dass, ne, können wir vielleicht, also einmal kann man dich als Ansprechpartnerin nehmen sozusagen und mit dir vielleicht auch sprechen, ob das PID ist oder eben auch stille Geburt. Und gleichzeitig packe ich in die Shownotes nochmal den Link von der Hypnose, weil ja, vielleicht kann das ein kleiner Anker sein, um das irgendwie auszuhalten.
Absolut. Ich sage ja auch immer dazu, dass ich eben ja keine Fachperson bin. Und da, wie gesagt, nur aufgrund meiner Erfahrung irgendwie unprofessionell begleiten kann.
Aber das ist
Von daher,
wertvoll.
ich glaube, genau, ich glaube, dass es da aber beides auch ganz gut braucht.
Ja, das
Also
kann
durchaus
sein.
auch,
Na
genau.
klar, na klar. Aber das sage ich auch immer. Ich bin ja ausgebildet, ne, und kann auch gut begleiten. Auch was Trauer angeht, da habe ich auch ganz viel schon begleitet. Aber das muss halt auch matchen. Also,
Ja, das
ne,
stimmt.
viel wichtiger als jede Methode ist halt, dass ich mich da wohl und sicher und aufgehoben fühle bei der Person. Das ist immer ganz wichtig.
Ja.
Jetzt muss ich noch diese eine Frage stellen. Dann kommen wir auch gleich zum Ende. Ich glaube, wir reden schon ganz lange, aber es ist auch so spannend. Leute haben sich eventuell abgewandt von euch, weil ihr eine Präimplantationsdiagnostik gemacht habt?
Ja, das ist doch ethisch bedenklich.
Ahua. Nach eurer Geschichte. Ist das ethisch bedenklich? Ehrlich, selbst nach so einer Geschichte gibt es Menschen, die das immer noch ethisch bedenklich finden. Also sie
Ja.
finden es weniger bedenklich, immer wieder ein Kind auf die Reise zu schicken, was dann eventuell wieder in der 25. Woche oder eher oder später, das finden sie weniger problematisch.
Also scheinbar schon. Genau wissen tue ich es nicht,
Ja.
weil auch darüber nie mit uns gesprochen worden ist, sondern nur über uns.
Okay. Boah, wie
Und
ätzend.
das finde ich eben ganz, 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 ganz schade, weil auch beispielsweise wird auch über die PID ja durchaus immer gesagt, ja, da wird ja am Embryo rumgepuddelt. Und ganz so stimmt es ja nicht, sondern du hast eben gesagt eingangs, da wird angepiekst, nämlich genau die Zellhaut.
Ja.
Deswegen kann man das auch in Deutschland erst machen am Tag 5, wenn es eine Blastozyste ist.
Ja.
Dann eben die Zellhaut, das ist das, was nachher Plazenta wird. Das ist
Ja.
das, was wirklich punktiert wird und nicht das Kind selber oder
Ja.
das, was nachher Kind wird.
Ja,
Ja.
genau.
Und das wäre ja was, womit ich auch aufklären könnte, wenn man mit mir sprechen würde.
Ja, genau. Das ist, ah ja, das ist es ja. Genauso wie bei der, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ich stehe auf dem Schlauch. Es gibt doch auch noch, die man,
Hohlkörperdiagnostik.
danke, die Polkörperdiagnostik. Da wird ja auch der Polkörper diagnostiziert, also der Teil, der eh abgestoßen wird, ne, der nicht dann zum Kind wird, sozusagen, ja.
Genau.
Es ist halt am Anfang ein Eins, sozusagen, was sich dann später nochmal teilt. Wir sind ja hier bei Zellteilung. Ja.
Richtig,
Oh, das
richtig,
ist
ja.
echt spannend, weil dann könnte man auch wieder sagen, es gibt ja auch die Leute, die dann irgendwie sagen, da fängt ja noch gar nicht Leben an und gleichzeitig kritisieren sie es aber vielleicht schon, dass da rum gepiekst wird, in Anführungsstrichen. Aber
Ja.
das ist echt sehr, sehr spannend und komplex.
Ja, aber ich glaube auch,
Oh.
dass viele so denken, was man ja leider auch häufig in der Bubble hört, so an Kommentaren, so dieses, ja, akzeptier doch einfach, dass das nicht geht. So. Also nicht, ne? Also nicht unbedingt so, weil du eben gesagt hast, es gibt ja nur die zwei Varianten, entweder PID oder es drauf ankommen lassen. Nee, theoretisch gäbe es ja noch die dritte, nämlich es komplett sein zu lassen.
Ach so.
Und was da genau, wie gesagt, aber die Gedanken der Leute sind, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber dieses, das ist ja ethisch bedenklich, das ist schon sehr, sehr viel an mich herangetragen worden.
Boah, das tut mir voll leid. Das war mir echt nicht klar, dass das, also klar, nicht umsonst steckt eine Ethikkommission hinter. Das heißt, da gibt es wohl Leute, die damit Schwierigkeiten haben.
Es
Aber.
braucht auch, also ich bin kein Fan der Ethikkommission tatsächlich, muss ich wirklich sagen. Ich würde mir da ein vereinfachteres Verfahren wünschen, gerade eben für die betroffenen Familien auch. Also das schon, aber es braucht auch eine Regulierung, das ist ganz wichtig, weil natürlich kann man mit der Untersuchung rausfinden, was wird's für ein Geschlecht,
Klar.
aber eben auch, was kriegt's für eine Haarfarbe und so weiter, ne? Und so. Selektion, die darf natürlich nicht stattfinden. Das ist aber auch nichts das, was Betroffene wie ich
Nein.
tatsächlich wollen, ne?
Nein. Nein, natürlich nicht. Du möchtest nur dich und dein Kind, deine Familie vor einem weiteren so heftigen Schicksalsschlag schützen.
Ganz genau.
Ja. Himmel. Okay, ja, das war mir nicht klar. Also mir war klar, dass man damit auch rausfinden kann, welches Geschlecht es wird und Augenfarbe und Haarfarbe und sowas irgendwie. Aber das, und dass man das rausfinden muss, worum geht es demjenigen, warum möchte der das machen? Wobei ich auch immer denken würde, okay, jemand, der sowas hinter sich hat, der wird ja jetzt wahrscheinlich nicht sagen, auch oh, praktisch, dann mache ich das jetzt mal, um rauszufinden, welche Haarfarbe es wird.
Nee, das geht ja auch gar nicht, ne?
Ja.
Also wir haben ja jetzt auch nicht mal das Geschlecht, das wurde uns ja gar nicht mitgeteilt beim
Nein,
Einsetzen.
nein.
Das wusste auch
Genau.
mein Reproduktionsmediziner nicht.
Ach so, okay. Ah
Nee,
ja,
das haben
das.
wir ganz normal in der 15. Woche, auch bei der Pränataldiagnostik,
Ja.
war das sichtbar.
Ja,
Also
okay, ja.
so haben wir es erfahren.
Okay. Okay, wow, das ist wirklich spannend, was da alles hintersteckt, mit was du da auch teilweise konfrontiert worden bist und wirst. Ja, ich hoffe, du kannst dich da weiterhin total gut vor schützen. Und vor allem wünsche ich dir und euch einfach, dass ihr jetzt die weitere Schwangerschaft so doll genießen könnt. Und
Dankeschön.
dass das einfach wunderbar wird. Und ich werde es ja sehen. Ihr alle könnt es natürlich auch verfolgen, wenn ihr mögt. Ich verlinke logischerweise das Profil von Jana Luisa natürlich auch in den Shownotes hier in der Beschreibung vom Podcast. Und ja, von Herzen alles, alles Liebe und danke für deine Zeit und deine Offenheit.
Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch für deine Zeit. Schön, dass ich hier zu Gast sein durfte.
So, so gerne. Teilt die Folge gerne. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare bei Spotify, über oh, eine Rezension bei Apple Podcast hätte ich gerne mal wieder. Das ist ewig her. Herzen, Likes und so weiter, das kennt ihr ja alles. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wie gerade erwähnt, ihr pusht damit natürlich auch diesen Podcast, dass der mehr gefunden werden kann von Frauen, die betroffen sind oder Frauen oder Paare auch, die es einfach irgendwie interessiert, die da auch ja mitfühlend dabei sind. Von Herzen alles Liebe für euch und bis zur nächsten Folge.